SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juni hier in der Villa Clementine im schönen Literaturhaus in Wiesbaden. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und wenn diese Liste ausgezählt ist, dann gehen wir auf Reisen. Und wir sind jetzt heute zum ersten Mal in Wiesbaden und wir freuen uns sehr. Aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Beate Tröger, freie Literaturkritikerin, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eberhard Falkes Rezensionen können Sie unter anderem im Deutschlandfunk hören. Und ebenfalls dabei Jörg Magenau, freier Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, werden Isabelle Demey und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Eugen Ruge. Ein Schriftsteller, der schon viele Preise erhalten hat, unter anderem den Deutschen Buchpreis. Pompeji heißt sein neuer Roman und es ist so etwas wie eine abenteuerliche Zeitreise, Herr Magenau. Die Geschichte des Romans spielt dann auch am Rande des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Vielleicht schauen wir uns mal die Figuren an, die hier eine wichtige Rolle spielen. Was ist das Setting? Was sind die wichtigsten Protagonisten und Protagonistinnen dieses Textes?
Das ist eigentlich das, was mir als erstes auffiel an diesem Roman. Es ist kein historischer Roman, sondern es ist ein Roman, in dem unsere Gegenwart hineingespiegelt wird. Die Hauptfigur, die auch im Untertitel vorkommt, Josse Jovna oder Josef genannt, ist auch so eine Figur, deren Karriere sich durchaus spiegeln lässt. Er heißt nicht zufällig so, Josna, sondern das ganze Buch ist ein bisschen eine Persiflage fast, würde ich sagen, auf durchaus bekannte Biografien. Der dahinter steckt, aber nur in Andeutungen dahinter steckt, ist in dem Fall Joschka Fischer. Man darf es aber nicht als Schlüsselroman lesen, sondern es sind Andeutungen, es sind Sätze einzelne, es sind Szenen, die darauf hinweisen. Was Eugen Ruge gemacht hat, ist eine Untergangsgesellschaft zu beschreiben. Und da ist er ja Spezialist. Sein Deutscher Buchpreis für In Zeiten des abnehmenden Lichtes, das war auch eine Geschichte des einer untergehenden Gesellschaft, des Sozialismus. Insofern ist der Sprung nach Pompeji vielleicht gar nicht so weit für so einen Autor, wie man zunächst denkt.
Metropol war, glaube ich, der letzte.
Metropol war der letzte. Da ging es um den Stalinismus und den Untergang der Großvätergeneration in Moskau. Er interessiert sich für Untergänge und in diesem Roman speziell darum, wie man damit umgeht. Und das ist ja auch etwas, was wir kennen. Wir mit der Klimakatastrophe, damals war das Klima eben nicht so präsent, sondern es ging um den Vulkan. Und der Vulkan war auch etwas, was die einen ernst genommen haben, die anderen nicht. Die Dritten haben ihre Geschäfte damit gemacht und die Vierten haben nur darüber geredet und das zum Anlass genommen, ihre Ideologien zu bestärken oder zu bekämpfen. All das wird in diesem Buch erzählt. Der Roman spielt in den Jahren zwischen 1962 und 79 nach Christus.
Kurz
vor Ausbruch des Vulkans und endet auch mit dem Vulkanausbruch. Es ist klar, dass ein Vulkan über Pompeji mit dem Untergang endet. Insofern ist es kein Roman, der einen besonders überraschenden Plot am Ende hat. Denn wer nicht rechtzeitig sich in Sicherheit gebracht hat, ist dann tot. Ich habe die Figuren jetzt nicht namentlich genannt, aber das sind genau die. Es gibt eine Unternehmerin, Livia, die ihre Ziegeleifabrik betreibt und die ihre Geschäfte macht. Es wird beschrieben, wie dann die Immobilienpreise steigen und sinken durch die Erwartung oder Bekämpfung der Katastrophenerwartung. Es wird eine neue Stadt gebaut im Umland. So eine Art Hippie-Kommune wird dann daraus. Auch das erinnert so ein bisschen an die Gründung der Grünen und wie Leute dann damit umgehen. Also so eine verkappte Ideologie, kritische Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik einerseits, auf die Kolonisierung des Ostens andererseits, weil Pompeji, auch das muss man wissen, wurde von Rom 80 vor Christus besiedelt, kolonisiert. Die einen sagen, das war eine Befreiung, die anderen sagen, das war eine Kolonisation. All die Diskurse, die wir kennen, die wir als Ost-West-Diskurs kennen, die wir als antikapitalistischen Diskurs kennen, die wir als Klimadiskurs kennen, werden in diese Untergangserwartungs- oder Verleugnungsgesellschaft hineinprojiziert. Und das ist das, was dieser Roman beschreibt.
Am Anfang streiten sich aber noch die Leute, was da auf sie zukommen möge. Es gibt so einzelne Anzeichen, Tiere sterben und man fragt sich, was ist da los? Der Begriff Vulkan, der taucht dann auch schon auf. Aber und selbst unter den Gelehrten gibt es Streit, unter den Epikureern unter anderem. Und das hören wir jetzt auch in der ersten Lesestelle. Sebastian Miro liest aus Eugen Ruges Pompeji, Platz 5 der SWR-Bestenliste. Im Juni. Bitte sehr.
Josse ließ sich mit seinen Kumpanen stumm auf dem Fußboden in der Nähe des Eingangs nieder. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass der Mann, der da vor einer Waschschüssel stand, einen Vortrag hielt. Allerdings redete er viel zu leise. Josse legte seine Hände wie Schalltrichter hinter die Ohren, versuchte die Worte des Mannes zu erhaschen. Boden, Gestein, Montezuma. Und dann plötzlich dieses Wort Vulkan. Oder hatte er sich verhört? Erst nachträglich würde Josse erfahren, wer dieser Mann war und warum ihn die Vogelschützer eingeladen hatten. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein externer Referent im Hühnerstall daran versuchte, die Ursachen des allgemeinen Vogelsterbens darzulegen. An diesem Tag sprach ein Bergbauspezialist, der lange in den julianischen Bleiminen tätig gewesen war. Die Initiative, ihn herzubitten, war von den Epikureern ausgegangen. Genauer gesagt von ihrer hedonistischen Fraktion. Was ein wichtiger Unterschied ist, denn die Epikureer waren untereinander aufs Übelste verfeindet. Es ging um die Frage, ob der Kern des Epikureismus hedonistisch oder ganz im Gegenteil asketisch sei. Zwar hatten die Asketen ihren Epikur genauso wenig gelesen wie die Hedonisten, dennoch hatten sie recht. Wie wir uns anzumerken erlauben. Epikur war, wie alle Zeitdokumente bestätigen, ein humorloser, magenkranker Mann gewesen, dessen ganzes Streben sich weniger auf Lustgewinn als auf Schmerzvermeidung richtete. Seine Philosophie war kränklich und vorsichtig, gemacht für eine Welt, in der die Mächtigen allzu mächtig und die Ohnmächtigen allzu ohnmächtig geworden waren. Jede Leidenschaft fand der alte Epikur riskant. Jede Hingabe gefährlich. Und wenn er von Lust sprach, dann meinte er etwa jenen genügsamen Gleichgewichtszustand, den ein Wiederkäuer zwischen zwei Verdauungsgängen empfinden mag. Man verzeihe uns diesen kleinen Exkurs, aber es war in gewisser Weise eben diese Fehldeutung, der missverstandene Epikur, die unsere Geschichte in Gang brachte. Denn die sogenannten Hedonisten frönten neben anderen Leidenschaften insgeheim auch dem Verspeisen köstlicher Wachteln und Amseln. Und deswegen, nicht etwa aus wissenschaftlichen oder philosophischen Gründen, waren sie so erpicht darauf zu beweisen, dass nur ein geringer Anteil des Fluggetiers dem Verzehr zum Opfer fiel. Sie sammelten tote Vögel, um zu dokumentieren, dass im Gefieder der allermeisten kein Fangleim zu finden sei, und entdeckten bei ihren Expeditionen im Sommergebirge nach und nach immer mehr andere tote Tiere. Eidechsen, Insekten, einmal sogar ein Wildschwein. Bis eines Tages auch zwei Vereinsmitglieder, die sich auf einer Expedition im Sommergebirge befunden hatten, tot aufgefunden wurden. Zeichen von Gewalteinwirkungen waren nicht zu erkennen. Die Toten hatten sich neben eine Quelle gebettet wie zum Schlaf. Der Kopf des einen Wanderers ruhte auf seinem Bündel, der andere Wanderer lag bäuchlings im Gras. Und in der Umgebung, so hieß es, roch es schweflig. Die Epikureer fühlten sich durch das tragische Ereignis bestätigt. Aber worin eigentlich? Woran waren die beiden gestorben?
Sebastian Miro las aus Pompeji von Eugen Ruge, erschienen bei DTV Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben es gerade gehört, die Epikureer fühlen sich bestätigt und begreifen doch nicht so genau, was unter ihnen vor sich geht. Die Leute brauchen eine Art Vulkanverein, um zu begreifen, was da wirklich los ist. Wir haben vorhin schon gehört, Jörg Margenau hatte es ja ein bisschen schwer, das Genre festzulegen. Ist es jetzt ein Schlüsselroman oder ist es nicht? Nennen wir es vielleicht mal eine Art von historischer Fantasie. Bevor wir eingehen in die Analyse, vielleicht klären wir noch, aus was für einer Erzählperspektive dieser Text überhaupt vorgetragen wird, weil das haben Sie ja noch nicht erzählt.
Also der einzig Überlebende oder einer der Überlebenden erzählt diese Geschichte, von der ich auch nicht sagen würde, dass sie ein klassischer historischer Roman ist, was sich unter anderem auch an den Idiomen der Figuren festmachen lässt. Aber zurück zur Frage, er erzählt als Überlebender im Rückblick und er erzählt aus einer Perspektive, die den Pluralis Majestatis immer wieder wählt. Also da heißt es, wir sagen dies, wir sagen das, wir sagen euch aber nicht, wer wir nun eigentlich sind. Wir, der Erzähler. Und da fängt für mich tatsächlich auch schon das Problem an, das ich mit diesem Roman habe, aber vielleicht erst mal so viel zur Frage.
Nee, die Probleme, die interessieren uns brennend, dann legen Sie mal los.
Die Probleme habe ich tatsächlich mit erstens dieser Erzählperspektive des Allwissenden, der mir aber zugleich nicht erklärt, warum er eigentlich diese, Jörg Margenau hat es gesagt, vergleichsweise aktuellen Ereignisse in diese Zeit zurückverlegt. Und die Stelle, die wir gerade gehört haben, mit den Epikureern, hedonistisch oder asketisch, ist für mich ein Exempel. Das klingt alles so ein bisschen wie eine Mischung aus Asterix und dem, was ich aus dem Lateinunterricht beziehungsweise aus dem Philosophie-Grundstudium erinnere. Und es setzt sich für mich aber nicht zwangsläufig um in dieses historische Setting. Ich verstehe einfach nicht, warum Eugen Ruge mir das mit Verlaub angetan hat. Das zu lesen. Es ist wie ein Rumtopf, da ist ein hoher Geist, dieser Erzähler, der rührt alle möglichen Früchte da rein und das soll mir dann schmecken, das schmeckt mir aber nicht.
Also ich will Sie jetzt nicht fragen, Eberhard Falke, was Sie von Rumtopf halten, aber vielleicht gehen wir mal rein in die Sprache. Das ist ja auch ganz interessant. Es deutete sich vorhin ja auch an, also wir haben es zu tun mit einer Prosa, die einerseits behauptet, Vergangenes zu erzählen und doch tauchen da immer wieder Begriffe auf, wie Emanzipation, Naturschutz und plötzlich tauchen auch die Mauerspechte, wie in der Endphase der DDR, da haben wir wieder dieses Untergangsszenario. Also auch die Mauerspechte sind dabei. Die Frage ist, wie überzeugend ist diese Erzählweise?
Es ist unglaublich überzeugend. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Eugen Ruge sich die Lizenz zum Fabulieren ausstellt. Allein schon die Legende, die er zur Entstehung dieses Textes entwickelt, nämlich, dass da so ein Kollektivsubjekt aus Pompeji von Menschen, die diesen Vulkanausbruch miterlebt und überlebt haben, das niederschreibt, was da passiert ist. Hauptfigur Josse und diesen Streit der Prognose, dass der Vulkan ausbrechen wird, dass man daraus Konsequenzen ziehen muss, dass aber die Geschäftemacher, die Politiker, die ihre Projekte haben, das auf keinen Fall tun wollten, so wie es immer ist in der Weltgeschichte, das ist schon ein Kunstgriff und dann versiegeln sie das ja auch noch in einer Amphore und über diese Amphore ist es auf uns gekommen. Und dann können wir uns noch dazu denken, dass das vielleicht ins Deutsche übersetzt werden musste aus dem Lateinischen und dass man da vielleicht gewisse vokabuläre Freiheiten sich genommen hat in der Übersetzung und der Übersetzer so frech war, aktuelle Begrifflichkeiten da reinzubringen, wie Männerfantasien, Feminismus kommt, glaube ich, vor, und Touristen und solche Dinge. Das heißt, eine maximale Lizenz zur erzählerischen Freiheit und das kaufe ich ihm ab. Und das ist natürlich etwas für Menschen, die vergessen konnten, dass sie irgendwann mal Abitur gemacht haben und dass sie irgendwann mal vielleicht Geschichte studiert haben, sondern die irgendwie dazu übergegangen sind, sich an so einem sozialen Karussell, das wirklich bunt pompeianisches Leben heraufbeschwört und aber dennoch um einen sehr ernsten Kern kreiselt, sich daran zu erfreuen. Denn es gibt natürlich, das hat Jörg Margenau angedeutet, es gibt natürlich diese Schlüsselgeschichte, also das fand ich übrigens mit Joschka Fischer sehr gute Idee, ich bin nicht drauf gekommen. Metzgersöhne beide, nicht? Aber, zum Beispiel, ja. Aber natürlich ist es so eine Geschichte, die Katastrophe droht, was macht die Menschheit, sie kann sich nicht einigen. Das heißt, es ist eine archetypische Geschichte, die er hier uns nebenbei auch noch erzählt, aber ohne den Zeigefinger zu erheben.
Ja, aber doch mit Passagen, die, und dann mag es ja vielleicht irgendwie an der Zeit liegen, in der das Ganze situiert ist, mit Passagen, die ich wirklich nicht mehr gut aushalten kann. Zum Beispiel diese Stelle, wo Livia sich auf den Besuch vorbereitet und dann in ihrer Kleiderkammer steht und dann das durchsichtige Kleid anzieht mit noch was Grünem drüber. Und dann heißt es an einer Stelle doch lieber das Rote. ach, und dann zieht sie es an und dann merkt sie, das Gift ihrer Jugend ist schon dahin. Also das ist für mich alles so eine doch irgendwie leicht, mit Verlaub, altherrenhafte Erotik, die da auch beschworen wird. Und
zu diesem Thema kommen wir noch.
Das ist ja eine Satire, das Ganze. Und zwar alle Figuren werden satirisch gezeichnet. Es gibt die Frau, die sich schön macht, die ihre Verführungskünste einsetzt, um gesellschaftlich die Mächtigste zu sein, die sie ist in dieser Gesellschaft. Ja. Es gibt die Männer, die alle Männchen sind. Es gibt den Politiker, der ist dick, der ist impotent, der ist unfähig. Es gibt Josse, die Hauptfigur, das ist ein Opportunist, der bereit ist, seine Überzeugungen zu verkaufen, und zwar in jedem Augenblick, der sie aber sehr überzeugend vertritt. Es gibt auch, das wird immer miterzählt, die Legendenbildung, als dass die Leute eigentlich nie das sind, was sie sind, sondern das, was über sie gesprochen wird, auch das wird ja miterzählt. Das finde ich ganz wichtig, dass die Geschichtsschreibung selber auch thematisiert wird. Das ist nicht nur dieser allwissende Chronist, was ja irgendwie ein Absurdum ist, in der Tat, als Erzählerfigur, aber das ist gerade der Reiz der Geschichte. Ein allwissender Chronist, das geht nicht, aber das geht hier doch. Also, dass die Figuren so gezeichnet sind, wie sie sind, und da gehören die Frauenfiguren dazu. Da gibt es die Geliebte und da gibt es die mächtige Frau. Beide sind satirische, karikierende Figuren.
Naja, und es gab in Pompeji tatsächlich Reliefs, die als Wegweiser zum Bordell dienten. Und darauf war ein Phallus auf Beinen drauf. Also da ist doch die Frage, ob man hier allzu viel Prüderie, und sei es auch feministisch untermalte Prüderie, unterbringen kann, ein bisschen problematisch.
Also in der Prüderie geht's für mich nicht auf, weil einfach für mich irgendwie nach wie vor diese Frage bleibt, kaufe ich diesem Erzähler das so ab? Und ich nehme das alles gern auf, was Sie mir jetzt gerade dazu gesagt haben. Ich langweile mich mit dem, was ich an Zuordnungen, Zuschreibungen zu den einzelnen Figuren habe. Ich habe vorhin Asterix gesagt, die Amphore ist erwähnt worden.
Ich habe mich bei Asterix nie gelangweilt, muss ich sagen.
Genau.
Und wenn es das ist, wenn Sie sagen, das ist wie Asterix, sondern das ist ein Spiel gegenwärtiger Diskurse in der Verkleidung der Antike, was ja im Übrigen eine DDR-Literaturtradition ist, dass man das macht. Also dass man Christa Wolf, Cassandra oder Heiner Müller und Sandra und so weiter. Also dass die antiken Stoffe genommen werden und wir unsere eigenen Sichtweisen auf die Welt da hinein projizieren und dadurch einen Freiheitsgewinn haben, den wir nicht hätten, wenn wir direkt über unsere Gegenwart schreiben und sprechen. Das ist der Witz dieses Buches. Und deshalb auch dieser Umweg mit der Amphore, wo es heißt, ich will meine Wahrheit nicht der Meute der Öffentlichkeit zum Fraß vorwerfen, sondern in irgendeine besser gestimmte Zukunft. Und diese Meute der Öffentlichkeit, natürlich ist es nicht die Zukunft, sondern das sind wir heute. All das ist, finde ich, in diesem Roman auf ziemlich leichte, spielerische Weise hingeworfen. Das will jetzt uns nicht die Welt erklären, sondern das ist ein Spiel, das dazu dient, unsere eigene Gegenwart etwas schärfer zu sehen.
Nicht nur Asterix, ein Kollege von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat in seiner Rezension
an Monty Python erinnert.
Ja. Das fand ich eine sehr gute Parallele.
Es gibt diese Stelle, wo die Parole ohne Komma geschrieben wird, und das bezieht sich ja direkt auf Romani Ite Domus, wo in Monty Python, Limbus Brian, die Aufseher kommen und den Parolenschreiber korrigieren. Klar, also das sind eine Menge Früchte drin. Das ist vielleicht letztlich dann wirklich die Geschmacksfrage, ob man den Rumtopf mag oder nicht.
Dann würde ich sagen, dann bleiben wir bei diesem Dissens. Sie haben einen Eindruck bekommen, wie man diesen Roman lesen kann. Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Eugen Ruges neue historische Fantasie Pompeji, erschienen bei TTV. Vielen Dank. Kommen wir nun zum nächsten Buch, über das wir sprechen wollen, und zwar ein Gedichtband von Maria Stepanova, Winterpoeben 2021, erschienen in der Bibliothek Suhrkamp, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Übersetzt ist das Buch von Olga Radetzkaya ins Deutsche. Beate Tröger, vielleicht das vorneweg, in welcher Lebenssituation ist dieses Buch entstanden?
Das Buch Winterpoem 2021 ist während der Corona-Pandemie entstanden. Also Maria Stepanova war, wie wir alle uns erinnern können, auch isoliert in den Ausgangssperren und hat in diesem Zustand der Stasis nachgedacht über genau diese Zustände in der Literatur, über den Zustand des Exiliertseins. Und hat sich dabei erinnert an den Urväter aller Exildichter, nämlich an Ovid. Und das ist sozusagen die Keimzelle. Also wie schreibe ich vielleicht ein Stück weit auch gegen diese Erstarrung an? Stichwort Ovid ist nur eine von ganz vielen Texten, auf die sich dieses Winterpoem 2021 bezieht. Es sind ganz viele Anleihen aus der russischen Tradition, aus der literarischen Tradition aufgenommen. Es ist Gottfried August Bürger aufgenommen mit dem Münchhausen. Es ist Franz Schuberts Winterreise aufgenommen. Maria Stepanova sagt, der Text ist eine Art Puzzle, wo sich Worte, Traditionsschichten, Sinnschichten überlagern, um qua Sprache ein Stück weit auch gegen diese Erstarrung anzuschreiben.
Okay, und um ein Gefühl für diese Dichtung zu bekommen, hören wir jetzt nun eine kleine Passage aus dem Anfang des Winterpoems, vorgelesen von Isabelle Demey. Bitte sehr.
Dieser Winter draußen steht wie ein Baum, wie ein Bau, wie ein Dom. Flüchtige Schneestaubfraktionen stoßen im Sturzflug herab. Asche aufs Haupt. Berittene Schützen zielen direkt auf den Scheitel. Zeit für den Winterschlaf. Wie im Wüstensand ein zerlegter toter Mann. Wie ein Schaffner halten Sie an, wie es sein soll. Abgelegt liegen bleiben. Lebte einst ein Hase mit seiner Fuchsfrau am blauen Meeresstrand in einem alten Erdbau, bis sich was Besseres fand. Für Frau Fuchs ein Häuschen aus Eis, für Herrn Hase eines aus Gneis, aus reinen Hasentränchen, aus traurig krautiger Spucke. So lebten sie friedlich. Sie fraßen niemand und feiertags brannten sie Feuerwerk ab. Ich habe geträumt, ein Tisch. Auf dem Tisch lag, nicht stand, ein bildschöner Mann. Und er trug graue Kleider mit Zobel gesäumt. Teure Mutter, allergnädigste Herrscherin, mein schöner, marmorgleicher, mein köstliches, einziges Täubchen. Ich liebe dich wahrhaftig gewaltig, sie selbst. Und da schlief alles ein. Im Schornstein der Wind, das Feuer im Herd, im Kopf das Weh, das Wasser im Hahn. Und da fror alles ein. Die Friseurin im Kittel nach Ende der Schicht, Beine hochgelegt, halbgeschlossene Lider. Der Obdachlose in seiner stehengebliebenen Tram. Die gerade auf gelb umspringende Ampel. In der Winterluft die Schlagstöcke der Polizisten. Der gelbe Himmel auf Dampfsäulen ruhend. Die Menschen in ihren Pelzen, Mützen, Polizeitransportern. Die Menschen an ihrem Wohnsitz. Zwischen milchigen Zimmerpflanzen, zwischen sprachlosen Haustieren. Ausgestattet mit Kleidern, warm und Getränken, kalt, wir. Zwischen schützenden Schichten von Schnee, wie Fotos unter Seidenpapier, plötzlich gestoppt.
Isabelle Demey las aus dem Winterpoem 2021 von Maria Stepanova, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir haben es gerade gehört, ein zentrales Thema. Alles friert ein, auch die Worte erstarren gewissermaßen. Alles ist gestoppt und doch schleichen sich, Jörg Margenau, noch andere Themen in diese Winterimpressionen rein. Plötzlich tauchen da Polizeitransporter auf. Worum geht es da wirklich?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich aber nicht so richtig beantworten. Ich bin sehr verloren in diesem Buch, muss ich sagen. Es hat mit der Isolation zu tun und mit dem Dauerschnee und der Kälte und der Erstarrung, die für mein Gefühl gar nicht weggeschrieben wird, sondern festgeschrieben wird. Das ist die Isolation der Corona-Zeit natürlich. Es ist der Winter, es ist die politische Situation, die sich jetzt 2 Jahre später beim Ukraine-Krieg vielleicht noch mal ein bisschen anders liest. Und es ist diese Art und Weise des Schreibens, die mich doch immer wieder rauskatapultiert hat aus dem Text, wo ich das Gefühl habe, da geht es um Puzzlespiele. Sie haben es, glaube ich, auch gerade gesagt, das sind Puzzleteile. Ich bin kein großer Freund von Lösungen von Puzzeln, wenn das Bild irgendwie schon vorgegeben ist und dann hat man es am Ende fertig. Und da muss man dann immer ständig, wird man aufgerufen, Bezüge zu finden, die im Text verborgen sind. Und natürlich geht es um Ovid und die Exilsituation, das ist klar. Es geht aber auch um viele andere. Es geht um ein Seefahrer, ein Steuermann und das ist ein Tagebuch. Und ständig ist man damit beschäftigt, diese ganzen Indikationen den Text hinein konstruierten und diese Geheimnisse wieder zu enträtseln. Und da bin ich einfach nicht der Mann für. Also solche Texte lege ich dann beiseite und sage mir, soll sie jemand anderes lösen. Mir ist auch nicht so ganz klar, was das am Ende dann bringt, außer dass man es tatsächlich das Puzzle gelöst hat. Es geht um Kälte, es geht um Isolation, das habe ich etwa nach 10 Seiten verstanden, aber nach 100 Seiten ist es auch nicht mehr geworden. Und der poetische Ton, ich fand immer wieder Stellen, die sind sehr schön. Also ich bin durchaus geneigt, diese Prosa auch zu lesen. Vielleicht ist es so ein bisschen ein Bilderrätsel für Bildungsbürger, die dann all das, was sie schon wissen, dann in dem Text wiederfinden und zusammen puzzeln können. Ich bin dann einfach nicht dabei.
Die Frage ist jetzt, ob Sie, lieber Herr Falke, auch ein Freund des Puzzles sind.
Ja und nein. Also ich bin ein bisschen auf der Linie von Jörg Margenau, weil auch ich unschlüssig bin bei diesem Buch. Ich sehe zum einen schon, dass das eine große poetische Machart ist, nicht? Und dass das sehr gut konstruiert ist, diese poetische Tiefe. Was mir fehlt, es gibt ja diese alte Weisheit, ein Text muss 2 Dimensionen haben. Er muss auf den ersten Blick wirken und er muss auch noch in der Nachfrage wirken. Der wirkt zweifellos in der Nachfrage. Auf den ersten Blick ist es schwierig. Und da finde ich auch diese Datierung, Winter, Poem 2021, das verweist natürlich auf eine sehr prominente Zeitphase für uns alle, aber es sagt über diese Zeitphase verdammt wenig. Das heißt, das bleibt alles in der Schwebe. Und sie fängt sozusagen das Wintermotiv ein in Motiven, die wir eigentlich ganz gut kennen, nämlich der Erstarrung, des Verstummens in der Kälte, der Eiszeit. Wir hatten ja auch schon die Rede von politischen Eiszeiten, nicht, als die Großmächte noch gegeneinander angetreten sind. Das heißt, das sind ja keine ganz neuen Bilder, aber sie verlässt sich auf diese Bilder sehr stark und sie verabsolutiert sie geradezu. Und das ist mir für meinen Geschmack, vielleicht können Sie das nachempfinden, Herr Margenau, zu wenig transparent auf die Gegenwart, die sie uns auch irgendwie andeuten will, was ich aber nicht sehe.
Wenn ich dazu was sagen darf, wie sind wir hier gelandet in diesem Schrank, wie bin ich hier gelandet in diesem Sarg, heißt es einmal. Also ich lese das schon tatsächlich auch als eine zumindest gepuzzelte Parabel auf den Zustand der russischen Gesellschaft. Also ich habe unlängst Olaf Kühl, Z, eine Geschichte Russlands von ihrem Ende her erzählt, gelesen. Dieses sich verschanzen, dieses sich zurückziehen, dieses im Schrank herumgehen, jeder geht in seinem Schrank herum. Ich habe auch tatsächlich bei diesen Versen oft wie an so Schneekugeln gedacht, wo diese kleinen Miniaturpanoramen drin sind. Und das Ganze zusammengedacht mit diesem pandemischen Isolationszustand kann, glaube ich, im Moment des Entstehens jedenfalls keine perspektivische Geschichte erzählen, wenn man wirklich diesen Zeitraum abbilden will. Es kann sein, dass einem das dann vielleicht nicht genügt, aber in dem, wie es entstanden ist, in dem, wie es sozusagen im Entstehen historisch gerahmt war, vor Ausbruch des Krieges, finde ich das sehr plausibel. Und zu den Verstehensfragen, zugegeben, die russische Tradition in einer Übersetzung zu lesen, und Olga Radetzkaja ist ja seit Jahren die Übersetzerin von Maria Stepanova, da muss uns immer klar sein, dass wir bestimmte Bezüge und Anspielungen einfach dann halt nicht verstehen und uns auf diese Bilder verlassen müssen, dürfen, können, wenn wir wollen.
Die Frage ist, ob diese Bilder dann halt so stark sind. Es wird ja nicht nur gefroren, sondern irgendwann tauchen die Wörter auch wieder auf. Es heißt dann wortwörtlich, wenn die Kälte etwas nachlässt, beginnen die Wörter zu tauen. Und ich möchte einen Gedanken aufnehmen von Ihnen, Herr Falke. Sie haben gesagt, es bleibt im Ungefähren, im Vagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist genau das, was ich auch dachte. Und wenn man das mal so runterbricht, stellt sich für mich dann auch die Frage, vielleicht sehen Sie es auch so, ob das nicht einfach auch hundsgewöhnlicher Kitsch ist.
Ganz so hart würde ich es vielleicht nicht sagen, dass es Kitsch ist, aber es ist eine Art von Kunstbeflissenheit, die mich ein bisschen verstimmt. Dieses Winterpoem 2021, Stepanova selber hat auch gesagt, das ist nicht nur jetzt der Corona-Winter, sondern es ist auch die Zäsur zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert, der für sie da drin steckt in diesem Titel. Und dann kriegt es ja noch ein viel größeres Gewicht. Ja? Und jetzt wieder zurückgeblickt vom Ukraine-Krieg aus, dann geht es nicht mehr um Corona als die Zäsur, sondern geht es tatsächlich um den Krieg, der ja aber eigentlich die Rückkehr des 19. Jahrhunderts ist, wenn man so will. Also der Territorialkrieg und das irgendwie irgendwie nationalstaatliche und mit Schützengräben kämpfen und so weiter. Was aber alles in dem Buch gar nicht vorkommt. Das ist so eine Großbehauptung, ich liefere jetzt eine Diagnose der Zeit, aber es ist keine Diagnose, sondern es ist ein Metaphernwirbel, so wie vielleicht die Schneeflocken da runterfallen und die wirbeln dann durcheinander. Und wenn man da Freude dran hat, dann schaut man da hin und sieht dann das Bild so eher so ein bisschen verflirren und verschwimmen. Aber es bleibt nicht viel mehr davon übrig.
Wenn ich noch auf die Schlussverse verweisen kann, in der Wange schmelzen die Worte der anderen wie ein Stück Zucker. Da haben wir eine Gegenbewegung zu dieser Erstarrtheit. Und ich glaube, dass darin auch wie ein Schlüssel für die Lesart dieses Buches liegt, eben zu sagen, ich spreche letztlich auch in einer Tradition stehend, mich auf Traditionen beziehend in diesen Echoraum hinein. Ich glaube, dass das ein bisschen das poetologische Prinzip ist, was in diesen Schlussversen nochmal benannt wird.
Die Frage ist natürlich, gewinnen wir durch die Lektüre dieses Textes einen anderen, vielleicht neueren Blick auf diese Situation? Und ich möchte das noch konkretisieren in Bezug auf Ovid, weil das ist ja die Frage. Ist es nur ein Puzzle, was sich einfügt in das Gesamtbild, oder lernen wir hier Ovid nochmal irgendwie anders kennen?
Ich glaube, die Geschichte mit Ovid ist nicht so fruchtbar in diesem Buch. Aber es gibt eine Sache, die fand ich dann doch ganz schön. Und das ist doch eine ziemlich so ein Drittel des Poems. Und es hat mit Ovid zu tun. Der hat eine Briefsammlung, eine fiktive Briefsammlung geschrieben, nämlich die Heroiden, wo er Briefe von Frauen, die wir teilweise kennen aus der Mythologie, ausgearbeitet hat, natürlich erfunden, deren Männer weggegangen sind. Und da nimmt sie einige Beispiele auf. Und das ist meiner Ansicht nach sehr schön und großartig. Und zwar, da bin ich dann auch einigermaßen in meinem Inhaltismus befriedigt, weil ich tatsächlich von diesen Frauengeschichten erfahre, warum gehen Männer weg? Die gehen in den Krieg, die gehen, weil sie abhauen, weil sie untreu sind. Also da gibt es ganz viele Varianten. Und diese Frauen setzen sich damit auseinander und das geschieht sehr facettenreich. Und das sind so ungefähr von den 50 Seiten vielleicht 20, wo die Stepanowa offenbar so eine Art Nachdichtung oder eine Paraphrasierung solcher Briefe vorgenommen hat. Und da würde ich sagen, auf diesem Punkt würde ich für diesen Band eintreten. Diese anderen Aspekte finde ich auch nicht so überzeugend.
Es gibt zum Winterpoem noch ein Gespräch mit der Übersetzerin, das als eine Art von erklärender Nachklapp funktioniert. Ich habe mich ja gefragt, brauchen wir das? Ja, brauchen wir. Es erklärt ganz viel. Aber was heißt das für die Dichtung, dass wir diese Erklärung nachgeschoben bekommen?
Also ich habe es sehr gern und mit Gewinn gelesen. Einige von den Aspekten, die wir jetzt vorher schon angesprochen haben, werden da nochmal explizit benannt. Aber ich hätte es nicht gebraucht, ganz schlicht gesagt. Also für mich ist tatsächlich auch, und ich gehe mal weg von dem zeitgeschichtlichen Rahmen in Bezug auf den Krieg, sondern ich gehe nochmal zurück in diese Corona-Situation. Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Corona-Romanen, Corona-Erzählungen, Corona-Lyrik, ich nenne jetzt keine Namen. Ich finde, in dem, wie sie diesen Stillstand und dieses Eingefrorensein und dieses in den Schrank zurückgesperrt werden beschreibt, dieses Winterpoem 2021 eine von den überzeugenderen Darstellungen und eine, die, glaube ich, besser altert als viele, die sich auf diese ganze Corona-Sprechweise und so weiter direkt beziehen, weil wir uns, glaube ich, doch, so gut wir es alle auch schon wieder verdrängt und vergessen haben, Gott sei Dank, mit dem Lesen wieder daran zurückerinnern, wie es war, nicht zu wissen, wann man wieder vor die Tür darf und wann man seinen Radius wieder ausbreiten darf und wann man wieder mehr als zwei seiner besten engsten Verwandten treffen kann. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es tatsächlich dokumentarisch für die Pandemie eines von den wertvolleren Stücken.
Es kann sein, dass das in 20 Jahren tatsächlich dann auch in dieser Hinsicht erträglicher ist, der Text, weil man dann auch die Corona oder Isolation eher als Metapher liest für etwas anderes oder für einen existenziellen Zustand. Während es mir jetzt eher so geht, dass ich über Corona eigentlich nichts lesen will. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Das ist jetzt irgendwie was, was gerade vorbei ist und da will man nicht unbedingt jetzt wieder reingeworfen werden mit Texten. Das kann aber in 10 oder 20 Jahren ganz anders sein.
Ja, es steht auch nicht so viel drin über Corona.
Es steht gar nicht drin. Corona kommt gar nicht vor. Also
ich halte diese These 20 Jahre, dann ist das ein vollkommen blinder Fleck, diese Anspielung auf Corona.
Wird man es gar nicht mehr wissen.
Wir haben jetzt die
Gelegenheit, dann wird der Text gewinnen,
weil wir das miterlebt haben, sozusagen diesen Text zu beleben durch unsere eigene Erfahrung. Aber in 20 Jahren hat man das nicht.
Das werden wir hoffentlich alle noch erleben. Maria Stepanova, Winterpoem 2021, erschienen in der Bibliothek Suhrkamp, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank für die Diskussion. Wir kommen zum nächsten Platz, und zwar zum neuen Roman von Büchnerpreisträger Arnold Stadler. Irgendwo aber am Meer heißt das Buch, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Und der Roman steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste. Eberhard Falke, ja, wir haben es zu tun mit einem Ich-Erzähler in diesem Roman, der von einer Lesung auf Schloss Sayn, das ist in der Nähe von Koblenz, am liebsten weinen würde. Ja, was ist denn da passiert?
Ja, Beate Tröger hat vorhin dankenswerterweise schon das wunderbare Wort Alternprosa, das Schreckenswort Alternprosa genannt. Und da bewegen wir uns jetzt hautnah in diese Richtung, denn die Figur, die hier von sich selbst erzählt, ist ein alternder Schriftsteller. Und wenn man Arnold Stadler ein bisschen kennt, auch wenn wir wissen, dass man das alles nicht zu persönlich nehmen darf, aber es ist seine Persona, seine literarische Maske. Also ein alternder Dichter geht auf eine Lesetour und muss die Erfahrung machen, dass er ein alternder Dichter ist, weil das Publikum ihm das sozusagen entgegenbringt. Und er muss zweitens die Erfahrung machen, dass die Literatur nicht mehr so viel gilt, wie sie einmal in seinen blühenden Jugendjahren gegolten hat. Und dass sich überhaupt die Dinge verändert haben. Früher haben die Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Publikum die Leviten gelesen, weil sie alles besser wussten. Heute ist es umgekehrt. Heute setzen die Teile des Publikums, die geistig-moralisch besonders gut betreut sind, die Schriftsteller auf die Anklagebank und sagen denen, ja, was willst du denn uns hier eigentlich vorlesen? Wir würden lieber Greta Thunberg hören oder wir wollen wissen, was die Klimakatastrophe für uns bedeutet. Das heißt, sie wollen ihnen eigentlich aktuelle Dinge abfragen und darüber ist natürlich dieser Mensch, der das bei der Lesung in Sayn erlebt, zutiefst gekränkt. Und daraufhin geht er sozusagen in eine große, ich will es mal spaßhaft so nennen, in eine große Grübelrallye, nämlich er denkt darüber nach, was ihm da widerfahren ist, was mit seinem Werk geschehen ist, wie er sich heute fühlt, wie er sich gestern gefühlt hat. Arnold Stadler hat immer Unglücksgeschichten des Lebens erzählt, Unfallgeschichten des Lebens, muss man sagen.
Und Sehnsuchtsgeschichten.
Sehnsuchtsgeschichten, aber es ging immer schief. Und hier geht es natürlich auch schief. Und davon erzählt er hier ausführlich und zum Teil sicherlich zu unserem Amüsement.
Das muss man sagen.
Und manchmal vielleicht auch zu unserem Befremden.
Was man vielleicht noch vorneweg erklären müsste, in dem Nachdenken über diese Veranstaltung, die er da erlebt hat, hat er schon die nächste Reise wieder im Kopf. Arnold Stadler ist ohnehin ständig auf Reisen, er schreibt über Reisen. Zuletzt war er, oder war er vielleicht auch nicht, am Kilimanjaro. Und jetzt geht es, und so erklärt sich auch der Titel irgendwo, aber am Meer, es soll jedenfalls nach Lefkada mit Blick auf Ithaka gehen. Und wie das alles zusammenhängt, das werden wir gleich auch noch erfahren. Sebastian Miro liest jetzt aus Irgendwo, aber am Meer. Bitte sehr.
Ja, es war nun so langsam wieder Zeit, in Richtung Ithaka aufzubrechen. Wie jedes Jahr um diese Zeit fuhr ich auf die Nachbarinsel Lefkada, von der ich bisher immer zurückgekehrt war. Aber auf Schloss Sayn kam ich mir nun wie Rex Gildo auf einer seiner letzten Butterfahrten vor. Und am Ende, also nachdem sich diese Frau gemeldet hatte, deren Beitrag in dem Satz »Das, was Sie hier zum Besten gaben, ist ja das reinste weiße Altmännergeschwätz« gipfelte, da wusste ich, dass ich auch noch vor einem öffentlichen Tribunal gelandet war und dass jede Lesung mittlerweile etwas war zwischen Butterfahrt, Event und Tribunal. Und mich erinnerte an die Zeiten der Römer in den Arenen mit ihren Daumen nach unten. Was wusste ich schon? Wollten sie mich zur Rechenschaft ziehen für alles? Mich auch noch für ihr möglicherweise verpfuschtes Leben zur Verantwortung ziehen? Und ich sagte ihnen, dass ich nicht der Sündenbock für ihr schlechtes Gewissen sein wollte. Und dass sie vielleicht ihren Sündenstolz noch einmal überdenken sollten. Und dass ich selbst auf dem Sterbebett noch einmal erröten würde, statt zu erblassen. Und nun hatte ich auch noch Angst vor meinem Lektor, der diese Stelle vielleicht mit dem Wort Blödsinn markieren würde. Ja, ich hatte mich im Gedanken gewiegt, es einigermaßen gut gemacht zu haben, die Lesung und auch die Antworten auf Fragen, die ich vielleicht gar nicht beantwortet hatte, die Sie mir so gar nicht gestellt hatten. Meine Antworten waren nämlich gar keine Antworten, die immer ganz schnell geliefert werden sollten, sondern Fragen, die mich umtrieben und die mir gar nicht gestellt worden waren. Plötzlich war ich wieder einmal ganz allein. Ich war jenes Einzeltier, das keine Chance hatte. Doch im Publikum entdeckte ich Menschen, die nun genauso ratlos in die Welt schauten wie ich. Sie wurden nun meine Zuflucht. Bis dahin war dieses verfluchte Ich des Irrglaubens gewesen, es wäre ganz gut angekommen. Es wurde ja auch gelacht, wie immer. Wenn auch, wie meist, an der falschen Stelle. Den meisten gefiel es vielleicht sogar, aber sie hatten nicht den Mut, sich zu melden. Sie waren wie ich, nur vielleicht nicht ganz so schlimm, dachte ich. Eine einzige Querulantin und ein einziger Querulant genügten oftmals, dass es Folgen fürs Leben gab. Das merkte ich erst mit der sogenannten Wortmeldung und der Frage nach Greta. Da wurde ich zur Rede gestellt, warum ich nichts zu den ertrinkenden Flüchtlingen zu sagen hätte und nichts zur Klimakatastrophe. Ich konnte nur sagen, es steht in meinem Buch, ich habe es nicht vorgelesen. Hat mit der Weltgeschichte der Sklaverei zu tun, dem Kapitalismus in seiner globalen Form und Auswirkung. Ich sei zu einem Gespräch über Heimat Europa, Fragezeichen, hierher bestellt worden. Es sollte doch ein Gespräch über Heimat sein. Hatte ich über etwas anderes gesprochen als über die Heimatlosigkeit und die weltweiten Fluchten? Und jede war ein Leben. Die wussten doch auch nicht mehr als ich. Das war meine Summa ganz zuletzt, angekommen bei den letzten Sätzen meines Ausflugs zum Kilimandscharo. Und ich vernahm wieder einmal das Schwergewicht des Negativen, wie auch sonst auf der Welt, wo ein einziger Mensch genügte, die Welt zu zerstören, nicht aber sie zu retten. Es sei denn, man glaubte daran. Dass sie alle so alt geworden waren wie ich oder noch älter, war auch nicht meine Schuld. Als hätten sie sich von mir Ideen für die Zukunft erhofft, einen Fortschritt oder wenigstens ein paar erste Schritte für einen Weg aus ihrem Schlamassel in Altblond. Sie hatten mich wohl verwechselt mit einem anderen. Vielleicht mit dem sympathischen Reeder, der die Superjacht gebaut hatte, die ich möglicherweise bald wieder auf ihrem Weg von Scorpio nach Ithaka sehen würde.
Sebastian Miro las aus Arnold Stadlers Irgendwo, aber am Meer. Der Roman ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Beate Tröger, die Reise geht ja dann tatsächlich irgendwann in die Heimat des Odysseus. Aber zuvor erleben wir noch eine ganz andere Irrfahrt, nämlich der Ich-Erzähler fährt durch heimatliche Gefilde nach Tuttlingen auf einen Friedhof. Welche Bedeutung hat denn diese Zwischenstation für die Gesamtkonstruktion des Textes?
Das ist sozusagen ein Scharnier, wo diese Frage Tod oder Leben schon mal gestellt wird. Er ist vorher im ICE gefahren, er ist auch schon in Frankfurt an dem Obdachlosen vorbeigekommen, der das schöne Wort Mama sagt. Also immer Frankfurt, Bahnhof, der Obdachlose, die Zustände da, immer gibt es diese Kipppunkte zwischen Tod und Leben tatsächlich. Die sind ganz existenziell in diesem Buch und die Tuttlingenstelle, wo er mit seinem Auto los will und das fährt dann erstmal nicht und dann funktioniert das Handy nicht und die ganze Technik funktioniert nicht und der Abschleppdienst kommt erstmal nicht und so weiter und so fort. Es sind immer diese Momente, wo man sich fragt, soll er überhaupt weitergehen, aber gelebt muss werden in den Büchern von Arnold Stadler. Und ich glaube, in diesem Satz, gelebt muss werden, steckt schon ein Movens auch für das Schreiben, auch geschrieben, gesprochen muss in gewisser Weise werden in diesen Büchern. Wohin gehen wir, wohin reisen wir? Immer nach Hause. Das ist letztlich auch ein romantisches Thema mit dieser Gegenüberstellung von Leben und Tod, die in diesen Büchern immer eine Rolle spielt. Natürlich haben wir auch mit der Griechenlandreise Ithaka und der Infinity Pool, wie es dann so schön heißt, nur immer den Blick auf das Ziel hin. Also was ich an dem Buch tatsächlich, Stichwort Altherrenprosa, eben ganz anders finde als bei dem Eugen Ruges, ergeben sich ja immer Konstellationen über unsere Kombinationen, ist erstens kann ich mit dem Humor von Arnold Stadler total gut mit, angefangen von der Querulantin, die von der gesagt wird, sie sei schon als Sechsjährige wahrscheinlich auf eine Obstkiste gestiegen und hätte geschrien, alle mal herhören. Also man hatte sofort diese Figuren in einer Weise vor Augen mit ihrer ganzen Scheußlichkeit und auch in ihrer ganzen Schönheit und auch in ihrer ganzen Traurigkeit, angefangen beim ersten Satz. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber Sie merken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meiner Begeisterung.
Was ja auch gar nicht so leicht ist bei den Texten von Arnold Stadler. Tatsache ist, es gibt sehr viele Motive in diesem Roman, die auf andere Werke des Autors verweisen, aber auch auf diesen, ich nenne das mal sprachlich-kulturellen Kosmos von Arnold Stadler, also etwa auf die Erzählungen von Johann Peter Hebel, Jean Paul, Hölderlin und so weiter. Und man kann das lesen als eine Art von besonderer Fortsetzung all seiner anderen Texte. Aber was zeichnet, Herr Margenau, denn diesen Roman aus, Ihrer Meinung nach?
Im Unterschied zu Maria Stepanova, um jetzt den anderen Querbezug zu machen, ist das kein Puzzlespiel, wo man jetzt irgendwie das alles wissen muss, sondern das ist leicht und das ist humorvoll. Hat ein bisschen durchaus am Anfang auch was gewollt Altherrenhaftes. Also er schreibt da schon auch aus so einer Skurrilität heraus, schraubt sich dann aber mehr und mehr in so eine fundamentale Kultur- und Kapitalismuskritik inklusive Hässlichkeit von Supermärkten und so weiter hinein, was mir auch sehr gut gefällt. Und es bleibt nicht dabei, sondern es hat eine transzendentale Ebene. Die Leitfrage steht schon auf der ersten Seite. Die heißt, in welche Himmelsrichtung willst du dich verirren? Und wenn es um Reisen geht, um Heimat und um Fremde, was ja auch ein Thema ist dieses Buches, dann ist das die zentrale Frage. Das ist, wie man dann erfährt, viel später ein Zitat von Franz Hodiak, aber es ist das Lebensmotto eigentlich dieses Ich, dieses Arnold Stadler, ich, das da auf Reisen geht. Und die Antwort steht dann ganz am Ende. Die schönste aller Himmelsrichtungen ist die Himmelsrichtung nach oben. In die darfst du dich verirren. Also es geht schon auch immer um das Katholische, was bei mir auch eine Rolle spielt von seiner Herkunft her, um die Suche nach Transzendenz in all dem irdischen Müll, durch den er sich bewegen muss, in all dem Altwerden, in all der Vergänglichkeit, in all dem konsumistischen Blödsinn, mit dem er permanent beschossen wird, gleichzeitig sich aber auch ganz wohl darin bewegt. Es ist ja eigentlich kein Roman, sondern eher eine Litanei oder eine Suada, in der es auch ständige Wiederholungen gibt. Also er zitiert sich schon auf der ersten Seite dreimal selbst. Ich sage immer noch ich. Ich weiß gar nicht, wie oft es vorkommt. Kann man genervt sein davon. Aber das ist auch was Schönes, diese Wiederholung als eine Wiederkehr, als eine Einkehr in sich selbst.
Ich würde sogar weitergehen. Es sind einzelne Begriffe, die sogar aus anderen Romanen oder anderen Büchern migrieren. Rückspiegelschmerz, die Vogelscheuchensätze.
Wie oft Dacia Duster genannt wird, habe ich gar nicht gezählt.
Kunstworte,
könnte Dacia als fast schon finanziert haben, so oft kommt da dieses Auto drin vor. Aber das ist alles auch das spielerische Moment. Wenn es um das Wegfahren geht und das Nirgendwo ankommen, ist diese Wiederkehr des Übergleichen im Sprachlichen vielleicht auch das, was dann tatsächlich die Heimat ausmacht.
Und es geht um das Schreiben selbst, Herr Falke. Es gibt ja so eine Formulierung, und zwar da beschreibt er das Schreiben als eine Bluterkrankheit und er fragt sich, ob das Gerinnungselement des Vergessens fehlen würde bei einem Schriftsteller. Sind das Bilder, mit denen Sie was anfangen können?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja auch dieses andere schöne Bild, das Schreiben, das Übersetzen von Schmerz in Worten ist. Also solche Sachen kann er einfach gut. Eins würde ich auch gerne zitieren, das zitiert er selber, dass er sagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wie ist es passiert, dass daraus Veganismus und Laktoseintoleranz wurde? Ja, also solche Sentenzen von ihm oder nicht von ihm, die sind schon sehr schön. Er ist ein Original, also seine Figuren sind ein Original. Aber ich glaube, einen Punkt würde ich gerne noch hervorheben. Sie sind auch Loser, sind Verlierer. Und zwar systematisch. Er erreicht ja nicht das, was er erreicht.
Aber darin sind Sie wiederum Gewinner.
Ja, ja, eben. Also genau. Also er ist in seinem vorhergehenden Buch zum Kilimandscharo gereist, ist aber nicht hochgestiegen. Jetzt erzählt er uns dauernd, dass er sozusagen nach Ithaka fahren will. Aber natürlich fährt er nicht nach Ithaka, sondern er bleibt auf Lefkas sitzen hinter seinem Infinity Pool, wo er die Aussicht hat. Er will in den 3 Wochen, die er sich dort aufhält, einen Roman vorantreiben. Er kommt zu keiner Zeile. Ja, und beschreibt das genießerisch. Was macht er stattdessen? Er beschreibt uns die Geschichte von Skorpios, dieser kleinen Insel von Onassis, die da direkt nebenan liegt, und erzählt uns, was aus dieser Insel geworden ist und dass das an eine Tochter eines russischen Oligarchen verkauft worden ist und zu welchen Konditionen, dass die Familie Onassis da trotzdem irgendwie bestattet wurde und bla bla. Also manchmal überlegt man sich schon, was willst du uns eigentlich sagen? sagen. Denn er beginnt tatsächlich oft bei Gemeinplätzen und bei allgemein bekannten, illustrierten Geschichten, wie ich sie gerade erwähnt habe mit Onassis. Er scheint zu glauben, dass er uns auf Basis dieser Geschichten eine ganz neue Wendung bieten kann. Manchmal gelingt ihm das nicht immer.
Ich glaube, weil das Thema ist, glaube ich, schon so in dieser Form auch begründet. Ich glaube, das ist ein Todesrondo, aber vielleicht lesen Sie es nochmal anders. Der Tod ist schon absolut zentral.
Das Nicht-Erreichen des Ziels ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv.
Im Angesicht des Todes.
Wird nicht betreten, der Kilimandscharo wird nicht bestiegen. Das hat ja so ein bisschen was Peter Handke-haftes. Wenn man es täte, dann wäre es schon der Konsum und der Verbrauch dessen. Also lässt man es, man schaut es an, man lässt es in unberührt, würdig. Und das ist das, was er die ganze Zeit tut. Nicht verbrauchen, also die Dinge stehen lassen, sie sehen, sie wahrnehmen. Das ist auch so eine Wahrnehmungsschule, das ganze Buch.
Zurückgehen, nicht konsumieren. Er braucht schon auch Stoff zum Klagen.
Es gibt da noch einen politischen Witz, eine politische Pointe, dass diese Haltung ja letztlich viel ökologischer ist als die von Greta. Diese Thematik nimmt er auf.
Wenn man im Diesel fährt.
Ja. Wenn man im Diesel fährt und vor allem nimmt er die Thematik auf, das, was man ihm vorwirft, Altern, Geschwätz zu betreiben, das zerfetzt er ja am Ende, wenn er dann wirklich Kulturkritik und eine politische Kritik gegenüber den Waffenfabriken in seiner Heimat dann formuliert. Aber mal davon abgesehen, Sie wollten gerade noch was sagen.
Ja, dieser Satz, ich versuchte, mein Leben ins Präsens zu bekommen oder wenigstens das mit ein paar Sätzen zu streifen, was ich hinter mir hatte oder was gewesen war. Also tatsächlich auch eine Gleichzeitigkeit mit dem eigenen So-Sein in seiner Zeit herzustellen. Und das klingt jetzt unglaublich kompliziert, aber wenn ich diesen Satz lese, dann weiß ich genau, wie oft man selber mit morgen und mit gestern und mit irgendwas beschäftigt ist. Also Schreiben ist in einem ganz basalen Sinn auch einfach eine Selbstverankerung in einem Moment, in einem Hic et Nunc, zumindest im Moment des Schreibens.
Und dabei ist es doch, und das darf man nicht unterschätzen oder man muss das nochmal herausstellen, weite Teile doch auch wirklich komisch. Das sollten wir nochmal zum Abschluss erwähnen. Arnold Stadler mit seinem neuen Buch Irgendwo, aber am Meer. Und abgesehen davon hat er auch mit einer der schönsten Titel in jedem Jahr. Also das will man doch wirklich verschenken im Sommer.
Und die schönsten ersten Sätze hat er auch.
Das kommt ja auch noch hinzu. Irgendwo, aber am Meer steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin, eine kleine Erzählung von der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison, rezitativ. Heißt dieses kleine Stück, das von Tanja Handels für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen wurde. Eberhard Falke, die Autorin selbst nannte den Text, wenn ich mich richtig erinnere, ein Experiment. Worin besteht das?
Ja, es ist ein Experiment. Man kann es auch eine Versuchsanordnung nennen. Es ist die Geschichte von zwei 8-jährigen Mädchen, die in ein Kinderheim eingeliefert werden, weil die Mutter der einen krank ist und die Mutter der anderen sich nicht um das Mädchen kümmert und stattdessen die ganze Nacht durchtanzt. Die eine sagt, meine Mutter ist krank, die andere sagt, meine Mutter tanzt gern. Und diese beiden Mädchen treffen sich dann im Verlaufe des Lebens noch ein paar Mal. Aber der Clou, nach dem sie gefragt haben, ist der, dass sie wie Pfeffer und Salz sind. So wird wörtlich gesagt. Das heißt, das eine Mädchen ist weiß, das andere ist schwarz. Und Toni Morrison hat diese Erzählung so angelegt, dass wir eigentlich nicht unterscheiden können, welches von den Mädchen schwarz und welches weiß ist.
Ja, uneigentlich auch nicht.
Perfekt.
Ja, das ist in der Tat der Witz. Also man hat keine Idee davon.
Naja, lieber Carsten Otte, natürlich uneigentlich insofern, man knackt natürlich an dieser Frage herum bei der Lektüre, mit welchen Folgerungen auch immer. Aber es ist ja weitgehend gelungen, das unentscheidbar zu machen. Auch wenn ich zum Beispiel schon meine Ideen habe, wer was ist.
Das werden wir dann wahrscheinlich gleich diskutieren. Aber bevor wir das weiter diskutieren, hören wir uns mal eine kleine Passage an. Also wir haben es gehört, die beiden 8-jährigen Twyla und Roberta, so heißen sie, die lernen sich in einem Kinderheim kennen, werden beste Freundinnen und treffen sich dann wieder. Doch sie sind sich irgendwie fremd geworden. Die Lesestelle setzt da ein, als sie sich dann mehr oder weniger zufällig begegnen und dann gemeinsam in ein Café gehen. Also, Isabel de Mey liest aus Rezitativ. Bitte sehr.
Wir mussten beide kichern. Richtig kichern. Und plötzlich mit einem Pulsschlag waren 20 Jahre weggewischt. und alles stürzte wieder auf mich ein. Die großen Mädchen, wir nannten sie Gargirls, so hatte Roberta das Wort für die bösen steinernen Fratzen an alten Kirchen falsch verstanden, von denen man uns im Gemeinschaftskundeunterricht erzählte. Die großen Mädchen, die im Obstgarten tanzten, der klumpige Kartoffelbrei, die paarweisen Wiener Würstchen, das Pökelfleisch mit Ananas. Wir gingen untergehakt ins Café und ich versuchte zu begreifen, warum wir uns diesmal so freuten, uns zu sehen. Und das erste Mal nicht. Damals vor 12 Jahren waren wir uns wie Fremde begegnet. 2 Mädchen, eins schwarz, das andere weiß, die sich in einem Howard Johnson an der Schnellstraße wiedersahen und sich nichts zu sagen hatten. Die eine mit blau-weißem, dreieckigem Kellnerinnenhütchen, die andere unterwegs, um Hendrix zu treffen. Jetzt benahmen wir uns wie Schwestern, die viel zu lang getrennt gewesen waren. Die 4 kurzen Monate waren ein Nichts an Zeit. Vielleicht ging es ja um die Sache selbst, dass wir dort gewesen waren. Zusammen. 2 kleine Mädchen, die wussten, was auf der ganzen Welt sonst niemand wusste. Wie man keine Fragen stellt. Wie man glaubt, was man glauben muss. In dieser Zurückhaltung lag eine Höflichkeit und auch etwas Großzügiges. Ist deine Mutter auch krank? Nein, sie tanzt durch die ganze Nacht. Ach so, und dazu ein verständnisvolles Nicken. Wir setzten uns an diesen Tisch am Fenster und kramten in Erinnerungen wie Kriegsveteraninnen. Hast du je lesen gelernt? Pass auf, sie griff nach der Speisekarte. Tagesgericht, Maiscremesuppe. Vorspeisen, 2 Punkte und eine Schlängellinie, Quiche. Chefsalat, Muscheln. Ich klatschte noch lachend Beifall, als die Kellnerin schon am Tisch stand. Weißt du noch die Osterkörbchen? Und wie wir versucht haben, die beiden miteinander bekannt zu machen? Deine Mutter mit diesem Kreuz wie 2 Telefonmasten und deine mit der engen Hose. Wir lachten so laut, dass die Leute zu uns rüberschauten, was es uns noch schwerer machte, das Lachen zu unterdrücken.
Isabelle de Mélas aus Rezitativ von Toni Morrison. Vielen Dank. Tanja Handels hat die Erzählung für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen und das Buch steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Jörg Margenau, Twyla und Roberta kichern sich durch ihre eigene Vergangenheit, aber sie kommen dann doch relativ schnell auch zu einem gemeinsamen Erlebnis, von dem sie doch sehr unterschiedliche Erinnerungen haben. Worum geht es und welche Bedeutung haben diese verschiedenen Versionen für die Gesamtgeschichte?
Das ist ja ein Thema, das dann über diese Frage Schwarz und Weiß hinausführt. Und vielleicht geht man auch der Geschichte so ein bisschen in die Falle, wenn man sich da allzu sehr damit kapriziert, was Sadie Smith dann auch in dem Nachwort tut, obwohl sie immer behauptet, sie möchte es nicht tun, aber sie tut es dann doch 40 Seiten lang, eigentlich diese Frage zu erörtern. Ich finde die andere Frage viel wichtiger. Wie blicken wir auf unser Leben zurück? Und dann zeigt sich doch auch, dass die beiden Mädchen, beziehungsweise dann erwachsene Frauen, wo sie sich wieder treffen, so eine Art Liebesgeschichte eigentlich verbindet. Das ist eine kindliche Gemeinschaft der Ausgestoßenen, die unter sich niemand haben, außer einer behinderten Frau, die in dem Internat arbeitet und die da die allerunterste der Hierarchie ist. Die Geschichte wird dann ganz verschieden erinnert und erzählt. Andere Mädchen, die stärkeren Mädchen sind, haben sie vielleicht umgeworfen, hat womöglich Twyla sie auch getreten. Wir wissen es nicht genau. Also die Erinnerungen gehen da auseinander. Wahrscheinlich ist gar nichts passiert, würde ich sagen als Leser, aber das wissen wir auch nicht. Jedenfalls geht es um dieses Gefühl einer Verbundenheit von 2 am unteren Rand der Gesellschaft, der Armut, weiß-schwarz stehenden Ausgestoßenen, die noch jemand unter sich haben und sich dem gegenüber irgendwie verhalten haben in ihrem Leben. Und um die Schuld, die sie deshalb empfinden. Und das ist etwas, was jetzt auch die Frage der Rassenzugehörigkeit, der Hautfarbe vollkommen übersteigt. Und das ist das Interessante an diesem Buch, dass Toni Morrison es schafft, einen Konflikt mit sich selbst zu erzählen, der damit wirklich gar nichts zu tun hat. Und deshalb muss man auch gar nicht endlos darüber nachdenken, wer von den beiden jetzt schwarz oder weiß ist, weil darum geht es gar nicht.
Schlimmster Widerspruch, aber ich habe Zeit.
Beate Tröger, ich würde jetzt gerne nicht auf die Frage eingehen, es sei denn, Sie wollen das unbedingt, ob es darum geht, ob die Roberta oder Twyla jetzt schwarz oder weiß ist, sondern ich finde das eigentlich einen sehr guten Gedanken von Jörg Margenau. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt, wenn eine Erzählung nur, ich glaube, es sind mal gerade 50 Seiten lang ist, dann muss sie gerade bei so einem konzeptionellen Ansatz durchaus perfekt sein. Ist sie das?
Absolut. Ich finde sie absolut perfekt und zwar im Grunde schon von der ersten Seite an. Wir haben es gehört, eine Mutter ist krank, die von Roberta, die von Twyla, tanzt die ganze Nacht. Und damit ist nicht viel gesagt über die Krankheit und nicht viel über das liederliche, mutmaßlich liederliche Leben dieser Mutter. Auf der ersten Seite wird schon gesagt, die beiden Mädchen schlafen zusammen in einem Vierbettzimmer und sie konnten die Betten wechseln, wie sie wollen. Und da wissen wir noch nichts über Schwarz und Weiß. Wir wissen aber von dem Bettenwechselspiel und das weist sowohl auf die Farbe, wer ist nun eigentlich wer, wie auch auf die Farbe, wie kommen die beiden denn zueinander oder nicht. Also das, was Jörg Maggenauer gerade gesagt hat, mit dieser busenfreundenden Mädchenliebe der beiden am unteren Rand. Auf der ersten Seite haben wir eine brillante Exposition und wir haben mit dem Titel Rezitativ natürlich auch schon eine Vorgabe, wie wir das lesen sollen oder lesen können. Da gibt es eine Stimme, die anders arbeitet als die Stimme bei Eugen Ruge, eine Stimme, die uns sozusagen durch die einzelnen Bilder ein Stückchen führt, aber uns einen größeren Assoziationsraum offen hält, wo wir einfach immer wieder angehalten sind, diese kurzen, knappen Bilder zu füllen. Also es ist einerseits unglaublich präzise und andererseits sehr offen, was die Interpretation anlangt. Und das ist doch genau das, was große Literatur ausmacht, genau zu sein und trotzdem Lesarten zuzulassen.
Das ist eine zweite Austreibung eines der zentralen Themen von Toni Morrison aus der Literaturgeschichte, wenn ich das mal etwas überspitzt formulieren darf. Für Toni Morrison, sie hat eine eigene Literaturansicht auf die Literaturgeschichte gehabt. Programmatisch gesagt, sie lässt sich nicht von Weltliteratur beeinflussen, weil es eine weiße Weltliteratur ist. Sie hat sich orientiert an den Geschichten und an den Folk-Songs und dergleichen, die sie von ihren Eltern mitbekommen hat. Sie hat den Begriff der Blackness auf ihre Literatur angewendet. Also hier zu behaupten, es ginge nicht um Schwarz und Weiß, das verkennt die gesamte Persönlichkeit und ihr Werk. Es ging ihr ständig darum, wenn auch natürlich auf eine höchst raffinierte und interessante Weise, die ich unglaublich bewundere. Und wenn wir jetzt konkret werden bei dieser Erzählung und die zwei Schlüsselpunkte, die da noch drin sind, Sie haben es angedeutet, uns vor Augen führen. Die Damen, die treffen sich ja nicht nur als Erwachsene dann noch ein paar Mal, sondern die bearbeiten ja diese zwei Themen. Nämlich, es gab dieses arme Hausmädchen in diesem Kinderheim, eine gewisse Maggie, die stumm war. Und die wird sozusagen misshandelt von diesen Mädchen. Und auf die wird eine symbolische Charakteristik projiziert, dass die beiden Frauen sich klar werden, die konnte nicht sprechen, aber sie hat alles gesehen, sie hat die Unterdrückung erlitten, konnte aber nichts sagen. Und das hat zumindest Twyla mit ihrer Mutter verglichen. Das heißt, die haben sich identifiziert mit dieser unterdrückten Frau und wussten am Ende nicht, ob sie sozusagen in einer Form der Gefahrenabwehr das andere unliebsame Ich bestrafen wollten, indem sie die misshandelt haben oder nicht. Also das bleibt offen. Aber sie wissen nicht, ob diese Frau schwarz oder weiß war. Das Zweite, wo sie nochmal aufeinanderprallen, die beiden, Twyla und Roberta, ist ungefähr, ich habe das so rekonstruiert, das muss so 1978 gewesen sein, als in den Staaten dieses Verfahren des Busing eingeführt wurde, wo man versucht hat, diese Folgen der Segregation, der Rassentrennung aufzuheben, indem man schwarze Kinder mit Bussen in weiße Schulen gefahren hat und umgekehrt. Was natürlich ein ziemlicher Zirkus war, sowohl für die Kinder wie für die Eltern. Und da gibt es also, so wird hier beschrieben, gibt es Demonstrationen. Und da treten die beiden Frauen auf konträren Positionen. Also die eine, die Roberta, sagt, unmöglich, ich will meine Kinder nicht mit Bussen in ein anderes Viertel verschicken lassen. Und die Twyla sagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Also, dass es hier nicht um Rasse geht, sollte man nicht sagen.
Also, dass es nicht drum geht, hat ja keiner gesagt.
Doch, aber die beiden Kolleginnen haben sich auf das schöne Allgemeinmenschliche bezogen. Und das ist jetzt nicht der Punkt. Hier wird es viel konkreter.
Also ich glaube, was man an Maggie auf jeden Fall auch unbedingt noch hervorheben muss, ist sozusagen in dem, wie sie stumm bleibt, ist sie die ideale Folie für das, was bei Adorno pathische Projektion heißt. Ne? Also man kann ihr alles zuschreiben, weil sie sich nicht wehren kann. Also es heißt, kann sie weinen? Klar, sagte Roberta, aber nur Tränentöne kommen keine. Das heißt, da ist tatsächlich der ideale Punching Ball auch da. Und in diesem Satz wird diese Präzision, mit der Toni Morrison erzählt, total evident. Und ich glaube schon, also mir ist es anders gegangen als Jörg Margenau, dass natürlich diese Frage über die Marker mit den krausen Haaren, dann werden sie einmal, werden Roberta die wilden Haare zugeschrieben und dann werden sie Twilight zugeschrieben, die sie mit einem Haarnetz bändigt. Also die Fährten, die Toni Morrison uns immer wieder auslegt, zu sagen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Wer ist denn jetzt Salz und wer ist denn Pfeffer? Die kriegt man nicht weg. Also
das ist auch nicht so schlimm, weil wir daraus natürlich auch lernen, wenn wir jetzt sehen, wie die beiden Mütter sich in einem Kinderheim begegnen. Die eine Mutter ist hippiesk. Die hat irgendwie bunte Hosen an und eine Felljacke, nicht? Das kennen wir aus den 70er Jahren, mit Taschen voller Löcher. Das ist die, die immer tanzt. Dann kommt die andere, die ist riesengroß, hat ein unglaublich wuchtiges Kreuz auf der Brust hängen, also ein Christuskreuz, und eine Bibel unterm Arm. Ja, da fängt man natürlich an zu grübeln. Ist die eine jetzt irgendwie ein Afro-Hippie oder ist sie so eine typische weiße, halb drogensüchtige Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt? Und die andere, ist sie eine puritanische Wasp? Ja, oder ist sie jetzt eine von diesen imponierenden, großen, schwarzen, afroamerikanischen Müttern, die natürlich auch sehr kirchenfreundlich waren und die durchaus mit der Bibel ein inniges Verhältnis hatten.
Aber merken wir nicht bei der Lektüre relativ schnell, dass wir ein Urteil da nicht treffen können?
Das stimmt.
Und was heißt das im Grunde genommen für das Lesen und das Analysieren, das Interpretieren dieses Textes im Fortgang? Heißt das, dass wir Leserinnen und Leser auf die Bühne gesetzt werden nach dem Motto, seht ihr mal, mit euren Kategorien kommt ihr da nicht weiter?
Natürlich werden wir mit unseren Vorurteilen konfrontiert einerseits. Andererseits, klar geht es um gesellschaftliche Zuschreibungen, um die Hautfarbe, das ist ja unbestritten, weil man sich ständig diese Frage stellen muss und weil es um die politischen Zerwürfnisse auch geht. Aber der Text sagt doch, wir laufen damit ins Leere, wenn wir danach fragen. Und er tut es nicht nur, indem wir da jetzt irgendwie rumspekulieren, sondern indem die Geschichte auch genau so konstruiert ist, dass die Mütter-Töchter-Verhältnisse eigentlich über Kreuz laufen, dass die Twyla eigentlich die andere Mutter viel näher hätte und umgekehrt. Mhm. Also die Rock'n'Roll-Tochter, die Roberta, die ist doch viel eher dann verwandt mit der tanzenden Mutter von Twyla. Und das ist das, was die Konstruktion der Geschichte uns schon sagt. Wenn wir jetzt sagen, die eine ist schwarz, die andere ist weiß, was ist dann mit den Müttern? Also diese Kreuz-Symbolik, die da drin steckt, bis zum Kreuz, das die eine dann wiederum groß auf der Brust trägt, die lässt all diese Spekulationen schon von der Anlage der Geschichte her ins Leere laufen. Und das ist die Botschaft von Toni Morrison. Denkt nicht darüber nach, denn der Unterschied, der die Menschen ausmacht, liegt nicht an der Hautfarbe, sondern liegt an dem, wo sie herkommen und was sie denken und was sie tun in der Gesellschaft.
Aber so unerbittlich sie uns sozusagen immer wieder in diese Situation bringt, so großzügig ist diese Erzählerin auch, dass sie eben nicht uns sagt, wo es lang geht. Also sie macht sich nicht schlauer als ihre Leser. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Geschenk, das Toni Morrison uns mit dieser Erzählung dadurch macht, dass sie eben nicht sagt, ich kann es besser und ich weiß es besser, was diese Zuschreibungen, Zuordnungen und das Moralische anlangt.
Es ist eine relativ unbedarfte Ich-Erzählerin, die uns all das präsentiert in ihrer Erinnerung, in ihrer fragwürdigen.
Und besonders beeindruckend ist, der Text ist Anfang der 1980er Jahre erschienen. Jetzt erstmals auf Deutsch. Man fragt sich in der Tat, warum. Aber ein Text, der ungemein aktuell ist. Das muss man.
Ein Wort dazu. Es ist ihre einzige Erzählung. Sie hat 11 Romane geschrieben. Ist natürlich eine Aufgabe für einen Verlag, mit einer einzigen Erzählung was anzufangen.
Und deshalb müssen da dann noch irgendwie 50 Seiten Nachwort dazu, die ich wahnsinnig ärgerlich finde, weil ich mir nicht eine Geschichte erklären lassen will anschließend und nicht auch in einer unendlichen Redundanz, wo es immer um diese Frage, wer jetzt weiß oder schwarz geht. Also man hätte dann durchaus auch einfach mal 50 Seiten drucken können ohne Nachwort. Warum denn nicht?
Dieses Nachwort ist wesentlich obsoleter als das vom Winterpoem 2021. Das sehe ich auch so.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Rezitativ von Toni Morrison. In deutscher Übersetzung von Tanja Handels, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Im Internet zum Nachlesen auf unserer Homepage swr2.de im gut sortierten Buchhandel gibt es aber auch die beliebten Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und ja, aus der Jury der Bestenliste waren heute im Wiesbadener Literaturhaus zu Gast Beate Tröger, Ebert Falke und Jörg Magenau. Aus den 4 besprochenen Büchern haben heute Isabel Demey und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.